Ja, hallo ihr Lieben. Heute habe ich mal wieder eine Kinderbuchautorin da, und zwar Britt Elling. Sie hat unter anderem ein Buch geschrieben, Marie vom bunten Riff. Und das fand ich so niedlich. Ich habe das an einem Tag durchgelesen. Das hat nicht so viele Seiten. Aber ich war so, so begeistert davon. Und ich bin mal gespannt, was ihr von ihr haltet und auch von dem Buch. Achso, und die Einnahmen gehen an eine Meeresschutzorganisation, steht auch im Buch. Ja, hallo Britt, wie geht's dir?
Hallo Nadine, vielen, vielen lieben Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Mir geht's soweit ganz gut und ich freue mich jetzt riesig auf unser Gespräch. Die Meeresschutzorganisation steht auch übrigens schon fest. Also da ist auch die erste Spende schon hingegangen.
Ah, und welche ist das?
Und zwar ist das Shark Project. Das ist eine Organisation, die sehr wissenschaftsorientiert ist, die aber halt auch wirklich Briefe schreibt, in Foren sich engagiert, die viele wissenschaftliche Projekte unterstützt. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich die Website von Shark Project mal anzugucken. Es ist irre, was die alles machen.
Okay, werde ich auf jeden Fall verlinken. Ist schon mal ganz gut. wir fangen einfach mal an. Du hast laut deiner Homepage schon immer geschrieben. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Kinderbücher zu schreiben oder zu veröffentlichen?
Ja, also ich habe schon als Kind wahnsinnig viel gelesen und auch natürlich ist mir rauf und runter vorgelesen worden. Und das lag einfach daran, dass meine Mutter selber damals nur wenig Deutsch gesprochen hat. Und also sie ist ja Schwedin und sie wollte halt, dass ich vor allem Deutsch richtig lerne. Und deswegen hat sie mir unwahrscheinlich viel vorgelesen, wie gesagt. Und so hatte ich schon von Anfang an eine ganz, ganz starke Bindung zu Büchern. Und ich habe in der Zeit, als ich klein war, auch schon selber Märchen erzählt und geschrieben, also selber ausgedachte. Die habe ich, glaube ich, irgendwie heute leider nicht mehr. Ich muss meine Mutter mal fragen. Ja, also die Liebe zum Märchen, die war tatsächlich schon immer da. Und so wirklich ins Schreiben kam ich aber erstmal nicht. Ich habe dann studiert und gearbeitet und dann nochmal studiert und noch mehr gearbeitet. Und dann irgendwann bin ich sehr krank geworden. Habe dann noch versucht, irgendwie mich im journalistischen Bereich fest anzusiedeln. Aber es ging leider auch nicht von der Gesamtenergie her, die mir noch zur Verfügung steht. Und habe dann aber in dem Zeitraum auch noch eine journalistische Ausbildung gemacht und dachte dann, naja gut, jetzt kann ich ja das ganze Zeug, das ich mir schon immer ausgedacht habe, mal aufschreiben. Mhm. Und dann habe ich erstmal festgestellt, dass journalistisches Schreiben und Bücherschreiben was ganz anderes ist. Aber um aufs Kinderbuch zurückzukommen, es ist einfach so, dass ich habe immer das Gefühl, ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, auch wenn ich jetzt keine tödliche Erkrankung habe, mit der kann man leben, aber es ist wirklich, ich habe so wenig Energie und die Energie, die richte ich auf das, was wesentlich im Leben ist. Für alles andere habe ich keine Zeit mehr. Also mir geht es wirklich um die essentiellen Dinge und die essentiellen Dinge stehen entweder in der schönen Literatur oder in Kinderbüchern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich der nächste Hermann Hesse bin, vermutlich nicht. Insofern sind es dann die Kinderbücher geworden. Und das ist auf jeden Fall was, wo man halt auch wirklich die essentiellen Botschaften des Lebens ansprechen und rüberbringen kann. Und außerdem bin ich so auch in den letzten Jahren zum Malen gekommen und das ist halt eigentlich so das einzige Buchgenre, wo man schreiben und illustrieren gleichzeitig kann.
Ach, die sind von dir, die Bilder, die
ja,
da sind?
Ja, ich mache das alles selber.
Okay. Ach, schön.
Genau.
Die sind so süß.
Oh, danke schön. Ja, ich mit dem Malen habe ich noch später angefangen. Irgendwie, ich habe auch immer gern gemalt, aber dass ich jetzt wirklich soweit bin, dass ich meine Bücher illustrieren kann, das ist auch so ein Prozess, der ist ongoing. Also ich werde da besser. Also wenn ich mir mein erstes Buch angucke, Arvid und die Zaubergeige, damals habe ich noch das gezeichnet, was ich zeichnen konnte. Ich musste mir so ganz genau überlegen, welche Szene illustriere ich, was kriege ich hin? Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich es halt mache, wie andere Illustratoren auch. Ich mache ein Storyboard und zeichne halt die Szenen, die der Geschichte auch dienlich sind.
Ja, gut. Aber man muss ja auch erstmal so weit kommen, dass man es kann, ne?
Ja.
Das ist ja so die Sache.
Ja, und da ich habe ja einen ganz starken Tremor, das ist auch irgendwie Teil des Gesamtpakets bei meiner Erkrankung. Und da geht bei mir tatsächlich nur digital. Also ich würde, wenn ich analog zeichnen würde, würde ich jede Szene bestimmt 1000 Mal zeichnen müssen, weil ich irgendwie immer einen Fahrer reinkriege.
Bevor wir angefangen haben, mal aufzunehmen, hast du gesagt, dass die Botschaft des Buches, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie du dich ausgedrückt hast, was wir den Haien antun. Da möchte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Kannst du darüber was erzählen?
Also es ist ein Thema, da könnten wir jetzt die nächsten, da könnten wir jetzt auf jeden Fall noch viele, viele Stunden drüber reden. Aber ich glaube, die Normalbevölkerung hat überhaupt keine Ahnung, was da alles abläuft. Also zum Beispiel, ich denke, den Begriff Finning wird jeder noch kennen. Also dass Haie eben vor allem wegen ihrer Flossen gejagt werden. Was eine furchtbar grausame Praxis ist, weil die teilweise halt einfach nur abgeschnitten werden und der Hai dann zurück ins Wasser geschmissen wird. Und Haie haben keine Schwimmblase. Das heißt, die ertrinken dann auch tatsächlich. Also die sterben ganz, ganz qualvoll. Und es sind unfassbar viele Haie, die wir jedes Jahr töten. Manche auch rein aus Vergnügen, gut, Jagd gibt's überall. Dann, wie gesagt, dieses Finning-Thema. Ein ganz schlimmes Thema ist auch das Hai-Kollagen. Ist halt koscher und halal, wunderbar. Hat mal wieder neue Märkte eröffnet. Es ist in der Kosmetik, es ist im Tierfutter. Und diese Tiere, die sind einfach schon doppelt so lang auf diesem Planeten wie wir. Und wir haben es bald geschafft, sie auszurotten. Das nächste geht dann weiter. Wir brauchen bloß, man denkt jetzt immer, das passiert alles durch die Chinesen und die bösen Asiaten. Nein, tatsächlich einer der größten Haifischfänger ist Spanien.
Ach, okay.
Und auch die EU. Die Spanier haben früher auch übelstes Finning betrieben. Das dürfen sie jetzt nicht mehr. Jetzt fangen sie halt den ganzen Hai. Die EU ist einer der weltweit größten Handelspartner für Haifischflossen, auch wenn Haifischflossen oder Finning selber in der EU verboten ist.
Aber was macht man mit Haifischflossen? Also ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, was damit passiert weiter.
Suppe.
Toll.
Ja, Suppe. Genau, die Asiaten lieben das. Man sollte auch wirklich, ich weiß nicht, wie es jetzt anderen geht, aber ein asiatisches Restaurant, auf dem Haifischflossensuppe auf der Karte steht, das betrete ich nicht. Also da bin ich gleich weg.
Ja, das verstehe ich.
Ja, und dann, es kommen aber auch noch andere Aspekte dazu. Also wir müssen da uns gar nicht in Deutschland auch nicht rühmen. Wir haben in der Nordsee den Dornhai, der steht kurz vorm Aussterben, wird aber der Bauchlappen des Dornhais wird immer noch fleißig als Schillerlocke gegessen. Und es gibt ganz viel Haifleisch, das als normaler Fisch getarnt bei uns gegessen wird. Und kann man jetzt, viele werden jetzt sagen, ja, ist das Problem, Haie sind böse und beißen und gefährlich. Und es ist aber tatsächlich nicht so, weil Haie sind nicht gefährlicher eigentlich als Walle und Delfine, die sind auch in gewisser Weise blutrünstig. Ja, es kommt immer wieder zu Haiunfällen. Die sind aber sind verschwindend wenige im Vergleich zu den tatsächlichen Haikontakten. Und vieles kann man tatsächlich auch anders organisieren. Und das Allerschlimmste ist aber, dass der Hai, der könnte genauso ein Image haben wie der Delfin, hat er aber nicht. Weil er, gut, der Delfin ist jetzt ein Säugetier, der Hai ist ein Fisch, aber er hat es nicht und es liegt vor allem an dem Film Der weiße Hai. Dieser Film hat wirklich Traumata ausgelöst.
Das ist ein Witz, oder?
Und war maßgeblich für dieses extrem schlechte Image verantwortlich, das Haie haben. Und deswegen ist es auch allen Leuten wurscht, wenn sie ausgerottet werden.
Mir nicht, kann ich dir sagen.
Ja, mir auch nicht.
Aber das mit dem Ruf ist aber, glaube ich, ähnlich wie bei Wespen zum Beispiel. Es gibt ja bei Facebook jedes Jahr im Frühjahr so ein Meme, wo dann steht, keine Ahnung, Fliegen sowieso, Hummeln so und so, Bienen so und so. Und dann steht da irgendwie Wespen, die Arschlöcher der Tierwelt. Und jedes Mal muss ich drunter schreiben, das stimmt nicht, Leute. Beobachtet Wespen doch mal bitte, dann merkt ihr, wie cool die sind. Und das finde ich Weiß ich nicht.
Es gibt, glaube ich, von den ganzen Wespenarten, und es sind unwahrscheinlich viele, nur zwei, die etwas aufdringlicher sind. Und alle anderen sind gar nicht mal so aufdringlich. Aber die werden auch alle über einen Kamm geschoren. Und ich finde auch, man kann selbst mit diesen aufdringlichen Arten wunderbar leben. Also man muss halt nicht so ausflippen immer, wenn eine kommt.
Also wir füttern die ja sogar tatsächlich. Die bekommen von uns immer irgendwie Eiweiß oder so hingestellt und dann sind die ruhig, dann geben die Ruhe.
Ja, genau.
Aber zu den Haien nochmal, wo kann man sich denn da näher informieren über diese ganzen Sachverhalte, wenn man da Interesse dran hat?
Also ich kann tatsächlich vor allem Shark Project empfehlen, weil die wirklich, das ist jetzt nicht so eine Vereinigung, die so vor allem aggressives Marketing macht wie andere Organisationen, sondern es ist wirklich eine Wissenschaftsorganisation mit lauter ehrenamtlichen Mitgliedern und die eben auch wirklich gute Zahlen haben und überprüfte Inhalte, und die machen sehr, sehr viel politische Arbeit auch und sehr viel Arbeit an der Meinungsbildung, Bevölkerung, unterstützen Wissenschaftsprojekte. Es ist wirklich ein ganz toller Verein, und dort kann man sich tatsächlich auch wirklich sehr, wie soll ich sagen, kann man sich gut informieren zu dem Thema.
Wie bist du denn drauf gekommen, dich so, wie soll ich das sagen, ich würde sagen, auf die Haie zu versteifen, das klingt ein bisschen doof. Wie bist du denn darauf gekommen, dich so für Haie zu interessieren?
Also ich hatte tatsächlich, und es geht auch so ein bisschen in die Entstehungsgeschichte von Mari rein, ich hatte tatsächlich das Glück, im Urlaub zu einer riesigen Sandbank einen Ausflug zu machen, wo lauter wunderschöne Stachelrochen waren. Und zwar die richtig, richtig großen. Also ich glaube, da machen sich auch wenig Menschen Gedanken drüber, wie groß diese Tiere sind. Die sind einfach riesig. Bei Rochen denkt man immer so an so Pfannkuchen, aber die sind halt sicherlich lockern Durchmesser einige von 1,20. Das sind einfach, nagel mich jetzt nicht fest, aber sie sind wirklich groß. Ich habe das jetzt nicht nachgeschaut extra, aber sie sind wirklich, wenn du so im Wasser bist und mit denen schwimmst, die sind riesig. Und das sind dann, wenn die dann so an dir vorbeischwimmen, und du solltest ihnen nicht hinterher oder sie bedrängen, aber es sind, wenn die zu dir kommen und weil sie neugierig auf dich sind und so an dir vorbeischwimmen und dich so anschauen mit ihren ruhigen Augen, da geht so eine ganz spezielle Energie aus von diesen Tieren. Sie sind einfach wunderschön. Es ist irre. Und an dieser Sandbank war auch ein Ammenhai oder waren mehrere Ammenhaie sogar, die ja auch als sehr, sehr gesellig und friedlich gelten. Und da ist mir so, ja, in dem Urlaub, an dem Riff waren auch ganz viele kleine Riffhaie, die waren natürlich auch unwahrscheinlich niedlich, hat man die ganze Zeit gesehen, die kamen auch bis an den Strand, und die sind dann wirklich nur so 20 Zentimeter lang erstmal, das ist wirklich furchtbar niedlich. Und überall siehst du diese kleinen Spitzen aus dem Wasser ragen, herrlich. Und auf jeden Fall, da habe ich, ich liebe ja alle Tiere. Und da habe ich mich aber erst in diese Rochen verliebt, und dann kam ich abends immer an einen Strand, und da habe ich immer einen ganz kleinen Stachelrochen mit einem ganz kleinen Hai zusammenschwimmen sehen. Und so war Mari geboren.
Ach, wie süß.
Die waren immer zusammen unterwegs, die zwei.
Ach, schön.
Und genau, und dann habe ich mich halt so ein bisschen eingelesen auch. Ich wusste, dass es in unseren Meeren wirklich alles im Argen liegt, aber den ganzen Eisberg, was das Thema Haie anbelangt, den habe ich erst abgesehen, als ich angefangen habe, mich für dieses Buch mit der Thematik intensiv zu beschäftigen. Und ich werfe jetzt die Rochen und die Haie immer in einen Topf, weil die halt von der Systematik her beides Knorpelfische sind. Also die sind ähnlich alt, auch evolutionär gesehen.
Ja, deswegen dürfen sie befreundet sein.
Genau.
Ach, das war so niedlich, echt. Aber deine Faszination für Meerestiere kann ich jetzt vielleicht so ein bisschen verstehen, weil ich habe mich eigentlich immer vor Fischen und so geekelt. Ich finde ganz viele Fische auch immer noch eklig. Aber ich habe ist das letztes oder vorletztes Jahr gewesen, weiß ich nicht genau, habe ich ein Buch gelesen. Ach, wie heißt das denn nochmal? Irgendwas mit Oktober?
Ach, von der Simon Montgomery. Das ist toll.
Ja, wie heißt das nochmal?
Ich habe es hier im Bücherschrank, ich kann es schnell holen.
Ich auch. Na, ist egal. Auf jeden Fall, das muss ich auf jeden Fall auch verlinken, weil das muss jeder lesen. Auf jeden Fall hab ich mich total in Oktopoden verliebt und habe jetzt überhaupt gar keinen Ekel mehr vor Fischen.
Toll. Gut, und dann hast du auch noch ein ganzes Buch, ein ganzes Kinderbuch über Fische gelesen. Es ist ziemlich tapfer.
Ja! Naja, den Oktopus mag ich ja schon ein paar Jährchen.
Hai und ja, Haie sind ja tatsächlich auch gar nicht so glitschig wie normale Fische. Das liegt ja daran, weil die einfach diese Schuppen, die entstehen aus den Zähnen. Deswegen heißen sie auch Placoidschuppen, glaube ich. Und deswegen sind die so rau.
Ja, okay. Wieder was gelernt. Heute lerne ich total viel dazu. Voll gut. Jetzt bin ich hier total von meinem Fragenkatalog abgewichen. Ist es dir eigentlich schwergefallen, dich in die Meerestiere einzudenken?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich hatte ja diese Grundkonstellation, dass ich eben über diesen kleinen Rochen und den kleinen Hai schreiben wollte. Und dann habe ich als Biologin natürlich früher viel über die aquatischen Lebensformen gelernt, vor allem über das Thema, wenn jemand sessil oder pelagisch lebt, also freischwimmend oder festsitzend oder in einem ganz anderen Medium unterwegs ist als wir, dass das die ganzen Lebensbedingungen wirklich extrem verändert. Und da habe ich schon immer so versucht, auch so ein bisschen dabei zu bleiben einfach. Und der Rest, ja, ergibt sich dann halt aus den Problemen, die die Figuren zu lösen haben. Und da spielt es halt dann auch immer so ein bisschen mit rein, was die Tiere eigentlich überhaupt können oder ob sie bestimmte Wahrnehmungen haben, die wir jetzt nicht haben. Oder zum Beispiel das Haie haben einfach so diese unwahrscheinlich tolle dynamische Mühelosigkeit im Wasser. Das ist dann was, was natürlich in die Figur auch rein muss, dieses Athletische im Vergleich zu einer Mari, die auch unwahrscheinlich sicher im Wasser unterwegs ist, aber bei ihr ist das Ganze mehr so ein Fliegen, während Nick halt eher so ein, ja, so ein Top-Athlet
Gleiten.
ist. Ja, genau.
Ich fand ja besonders süß, wie sie den Meeresboden gesäubert hat. Das fand ich so schön. Ja, und natürlich die WG mit dem Oktopus, ne? Das war ja mein Highlight.
Ah ja, genau, du hast ja gesagt Oktopusse. Ja, da habe ich mir eben so überlegt, wie ist es denn, wenn dein ganzes Leben daraus besteht, dass du dich verstecken und musst und tarnst, weil du immerzu bei allen auf dem Speiseplan stehst. Und dann kam natürlich raus, dass Mimi irgendwie so einen leicht psychopathischen Hang haben musste und einfach furchtbar hysterisch ist.
Die war großartig. Und vor allem tat sie mir ein bisschen leid. Ich wusste das natürlich, dass die Mütter sterben, wenn die Kleinen schlüpfen. Und dass sie da auch so traurig drüber war. Ich kenne meine Mutter überhaupt nicht. Ich dachte, wie schrecklich. Ich glaube ja, dass die uns total überflügeln würden, wenn die Eltern das Wissen an die Kinder weiter vererben würden.
Wahrscheinlich, wenn die so ein bisschen ja, eine Aufzucht betreiben würden. Ich habe halt dann so als tröstlichen Gedanken reingebracht, dass halt wirklich es ist wirklich Oktopusmütter gibt, die dann ihr Gelege auch wirklich verteidigen, solange sie noch einen Funken Kraft im Körper haben. Tatsächlich ist es ja auch so, deswegen wächst Maria so auf, wie sie aufwächst, dass sich die Stachelrochen vermutlich um ihren Nachwuchs auch nicht groß kümmern. Aber das weiß man halt alles nicht so genau, weil da gar nicht so viel drüber bekannt ist. Es ist aber anzunehmen, dass die erstmal halt wirklich in flachen Gewässern irgendwo, wo sie sicher sind, halt aufwachsen und dann dort auf sich allein gestellt sind.
Ja, aber die Mutter hat doch die blöde Tante geschickt.
Ja.
Die war auch großartig.
Tante Rochelle.
Genau. Ach, das war so schön, wirklich. Ach, du hast dir so eine schöne Geschichte ausgedacht.
Danke, das freut mich, dass sie dir gefallen hat. Ja, also die Rochelle ist so ein bisschen eine Ausnahme bei den ganzen Nebenfiguren, weil die eben diesen Namen von ihrer, diese Verniedlichung von ihrem Rochennamen hat. Aber alle anderen Nebenfiguren haben Namen, die von ihrer systematischen Stellung her abgeleitet sind, wie eben zum Beispiel die Schildkröte, die Erit. die hat ihren Namen von ihrem systematischen Namen Eretmochelys imbricata, also echte Karettschildkröte. Und da ist dann Eret draus geworden.
Okay, ja, ich habe mir sowas Ähnliches gedacht, weil sich Mari und ihr Freund, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen,
Nick,
gegenseitig vorgestellt haben und der Name länger war und das halt nur die Abkürzung war. Habe ich mir sowas Ähnliches schon gedacht.
Genau, also bei den Hauptfiguren ist es eben nicht so. Also die hatte ich, die haben halt Nikai und Mariocha, aber die Nebenfiguren, bei denen ist das, bei denen habe ich das gemacht. Tatsächlich ist es nur so ein kleiner Witz von mir irgendwie so ein bisschen.
Den nur Biologen verstehen.
Genau.
Warum hat denn Eret diesen ausgeprägten bayerischen Sprachstil? Ich habe den ja überhaupt nicht verstanden. Ich war froh, dass du ihn hinterher übersetzt hast.
Ja, ich bin mal davon ausgegangen, dass das Buch nicht, vielleicht nicht nur in Bayern gelesen wird. Deswegen habe ich auch... Und es wäre auch den Kindern gegenüber ja unfair. Eigentlich ist es ja so, Eret ist ja, die ist ja in einem bayerischen Zoo geschlüpft und ist dann ausgewildert worden in der Geschichte. Und deswegen spricht sie halt auch anders als die anderen Tiere, die alle am gleichen Riff leben. Und genau. Interessant finde ich aber, dass sich tatsächlich die anderen Tiere alle schon untereinander ganz normal verständigen können, weil das ist, wenn man sich zum Beispiel Hunderassen anschaut, wenn ich jetzt meine Border Collie Hündin und den einen oder anderen Retriever oder Labrador draußen zusammen sehe, die verstehen halt schon Hunde und untereinander verstehen sich nicht immer besonders direkt.
Was ich so ganz extrem festgestellt habe diesmal war, ich habe ja vorhin erzählt, wir haben eine neue Katze seit 4 Monaten oder so. Und ganz am Anfang, als wir die Kitten gekriegt haben, war das alles überhaupt kein Problem mit dem Verständigen. Die haben sich so auf uns eingestellt. Und bei ihr hat man richtig gemerkt, dass wir so eine Fremdsprache für sie gesprochen haben. Die hat uns, also wir haben uns gegenseitig gar nicht verstanden. Und das fand ich schon ein bisschen skurril irgendwie, dass das so offensichtlich war. Jetzt langsam läuft, aber am Anfang so, was will die von mir?
Ich glaube, dass tatsächlich auch ja, Familien mit ihren Tieren letztlich irgendwo einen eigenen Code entwickeln, mit dem sie sich verständigen. Und ja, und deswegen habe ich für diese Geschichte, um den Bogen wieder zu schließen, habe ich eben festgestellt, alle, die an einem Riff leben, verstehen sich auch. Und die, die von woanders herkommt, die wird auch schwerer verstanden.
Na, macht ja Sinn. Du hast ja auch so diese Entenmärchen geschrieben, die hast du auch veröffentlicht. Möchtest du darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, also ich habe mir eben als Erwachsene den Traum erfüllt, ganz viele Enten zeichnen zu dürfen und es macht mir auch nach wie vor Spaß. Also es werden nicht die letzten Entenmärchen gewesen sein. Und ja, Märchen sowieso klar, mag ich auch sehr, nur natürlich hat sich meine Märchenwahrnehmung auch verändert. Also bei mir sind die Prinzessinnen stark tapfer und klug, während die Könige eher väterlich befriedend, vor allem aber liebevoll sind und ganz wichtig, oft das Fundament für ihre Umgebung und ihre starken Frauen und nicht der starke Mann oder der starke Erpe sozusagen.
Okay. Ich verlinke ja sowieso deine Seite, dann kann ja jeder drauf gucken, der das jetzt interessant findet.
Entenmärchen, ja.
Kennst du auf Instagram Ducks auf Instagram? Best Ducks, glaube ich. Das habe ich auch abonniert. So süß.
Das ist herrlich.
Ja. Ich könnte mich immer schlapp lachen, wenn ich die Rennen sehe. Total niedlich. Ich habe auf deiner Homepage ein Buch gesehen. Leben, Lieben, Langom. Was ist das?
Lagom, genau. Leben, Ach, Lagom. Lieben, Lagom. Lagom ist ein schwedischer Ausdruck. Ist ein bisschen in Mode gekommen, so wie Hygge von den Dänen. Lagom bedeutet genau richtig. Und das war für mich so der Anhaltspunkt, einfach mal, also anders angefangen. Ich mache ja doch sehr viele Übungen und habe ein bestimmtes Programm, wie ich mich halt trotz meiner massiven Schmerzerkrankung irgendwie so durch den Tag buxiere. Und in diesem Buch habe ich einfach 32 von den Übungen, die ich selber so immer mal wieder gerne mache, gesammelt und einfach mal ganz schnell runtergeschrieben. Es ist, da darf man sich jetzt auch nicht zu viel erwarten. Es ist mehr so ein kleiner Taschencoach mit einem Tagesplan, 7 Tage und dann jeweils eine Übung und so ein bisschen Text dazu. Also, und Lagom, um nochmal drauf zurückzukommen, ist eben tatsächlich der Gegensatz von dem, was wir hier so in Deutschland so oft machen, so dieser Perfektionismus. Wir machen Dinge erst, wenn wir wirklich irgendwie sicher sind, dass es 100.000-prozentig super toll und alles muss perfekt sein und an dieser Perfektion misst sich jeder. Und anstatt das Richtige perfekt zu kennen, sich an dem richtigen Perfekt zu orientieren, das einzig richtige Perfekt, finde ich, für einen Menschen kann nur das sein, wenn er sagt, ja, jetzt ist alles gut, jetzt ist alles genau richtig. Nicht höher, schneller, weiter, sondern Es passt genau, es ist nicht zu warm und nicht zu kalt. Die Strickjacke stachelt nicht und sie wärmt trotzdem und das ist Lagom. Und dieser Zustand, der wird bei uns einfach nicht gefeiert, sage ich jetzt einfach mal, Dieses furchtbare Wort. Und das ist total schrecklich, finde ich.
Ich finde ja tatsächlich schön, dass es Nationen gibt, die nicht so sind wie wir, weil ich erlebe es ganz oft, dass tatsächlich alles perfekt sein muss. Zum Beispiel, als ich meinen Podcast gestartet habe, habe ich einfach angefangen. Ich habe gesagt, so, Ich fange jetzt an und dann gucke ich mal. Und also ich finde es gut geworden.
Ja, ich finde deinen Podcast auch ganz toll und bin auch super froh, hier zu Gast zu sein. Aber eben, weil also man muss ja nicht ein ganzes Tonstudio haben, bevor man erstmal anfängt, seine Versuche zu machen. Ich meine, wem es zu unperfekt ist, der kann sich ja erstmal woanders reinhören. Aber du wirst trotzdem, also ich konnte jetzt noch keine Qualitätsmängel finden bei dir.
Sehr schön, das höre ich gerne. Ja, jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar: Hast du weitere Bücher geplant?
Ja, also noch reißt die Kreativität bei mir nicht ab. Und zwar durch die Mari. Da bin ich ja auf Shark Project gestoßen. Und da habe ich jetzt im Moment so ein Projekt, wo ich einfach versuche, für die Organisation noch ein paar andere Sachen zu machen. Das ist aber alles noch so im Werden. Es geht auf jeden Fall um Aquarien. Auch leider ein schreckliches Thema. Vor allem Salzwasser-Aquarien, weil sind alles Wildfänge und die fehlen in der Natur und man mag sich auch gar nicht vorstellen, wie viele dabei sterben von den Tieren und Korallen und Seepferdchen auf dem Weg beim Fang, beim Transport und zuletzt auch natürlich bei der oft wenig großen Begabtheit der Aquarianer oder Begabung oder ja.
Ich möchte das, glaube ich, gar nicht wissen alles.
Nee, das will man lieber nicht wissen und deswegen finde ich es eine gute Idee, Kinder gleich von Anfang an so ein bisschen in die Richtung zu bringen, dass Tiere einfach nicht ins Aquarium gehören, sondern es gibt wunderbare Videoinstallationen, die man sich angucken kann, dass man nicht zu Hause Organismen töten muss, die eigentlich draußen im Meer rumschwimmen wollen.
Ja.
Aber ich versuche das noch halt, Kinder mögen ja auch nicht so viel, zu viel Intention. Und ich versuche das halt auch so ein bisschen noch so zu verpacken, dass man halt als Kind vielleicht mehr Lust drauf bekommt, lieber mal schnorcheln zu gehen, anstatt zu sagen, Mami, Mami, wann gehen wir ins Aquarium? Oder wann kriege ich selber eins? Also ich spreche jetzt von Salzwasser-Aquarien, über Süßwasser-Aquarien weiß ich nicht so viel. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt die heimische Guppi-Zucht, wie man die einzuordnen hat, da habe ich mich nicht damit beschäftigt, aber Ich spreche von Salzwasser-Aquarien. Und dann wird es natürlich aber auch Entenmärchen weitergeben und ab und zu träume ich davon, einfach nur mal Bilder zu einem Thema zu malen, das mir so im Kopf rumgeht, aber ich bin dann immer in so einer ganzen Geschichte drin und dann malt man
das nicht.
Ja, also ab und zu mache ich es mal, aber meistens habe ich irgendwie, das will ich jetzt und das will ich jetzt, damit ich dann fertig bin und das machen kann.
Ich verstehe dich total gut. Ich bin auch so. Ach, das war total schön, dass du da warst und das war total interessant und ich finde ja, jeder muss diese Bücher lesen von dir. Ich finde diese Geschichte so schön.
Oh, vielen lieben Dank für das dicke Lob. Ich fand es auch ganz toll bei dir. Es hat mir super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich liebe deinen Podcast und werde ihn auch sicherlich weiter fleißig hören.
Dankeschön. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend.
Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend, liebe Nadine. Und ich hoffe, wir hören bald wieder voneinander.
Bestimmt. Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es genauso interessant fandet wie ich. Ich werde mich auf jeden Fall bei dem Shark-Projekt mal schlau machen, weil in der Intensität wusste ich das nicht. Also ich weiß zwar, dass wir nicht gut zu unserer Welt sind, aber das war mir nicht bekannt. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ja, bis demnächst. Tschüss.